Hurensöhne, der Musikpodcast mit Gartenede und Pensen Paletti.
Einen wunderschönen guten Tag, Hurensöhne. Ach, herrlich, da sind wir wieder.
Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite, Pensen.
Pensen Paletti hier, moin, moin. Und natürlich auch Gartenede, alias Elias.
So ist es.
Oder wolltest du das gerade mal endlich sagen?
Nee, ich wollte
es
nicht.
Es ist schwer, ein bisschen zu betonen. Alias Elias.
Ich freue mich immer wieder, wenn du so wunderbar anmoderierst.
Oder? Dann ja, da kriegt man gleich ein bisschen gute Laune.
Ja, so ein bisschen oder Weihnachtsgefühle.
So ein bisschen, ne? Auch das.
Da geht es ja auch steil drauf zu.
Da bemüht sich jemand, ja. Da kriegt gleich Weihnachtsgefühle. Nicht schlecht.
Und wo sich auch oftmals bemüht wird oder vielleicht gar nicht so viel bemüht wird, ist heute bei unserem Thema, geht es ja immer um Musik auch
und
um die Dinge, die vor und nach der Show passieren.
Ja, die Vorbereitung quasi auf
die Vorbereitung so auf die Show, was so über den Tag passiert. Wir haben schon immer mal in den letzten Folgen so das Thema geschnitten und werden es heute aber servieren. Und was mich natürlich noch viel brennender interessiert, ist so die Dinge, die vor allem nach dem Konzert passieren, weil ich freue mich jetzt schon auf deine Geschichten mit Fernsehern, die aus irgendwelchen Hotelzimmern fliegen und
ja, und schon. Irgendwo aufkommen. Ja,
und
genau.
Auch aufkommen und ja. Ich bin gespannt, was du uns da, aber wir fangen erstmal langsam an, wir kommen erstmal mit dem Bus oder mit was auch immer an und dann, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Catering ist erstmal wichtig, wenn man irgendwo ankommt.
Ja.
Meistens jetzt im Privileg des Nightliner-Busses kommt man ja doch auch recht früh an schon und dann ist doch viel Tag da,
ja, auf jeden
bevor
Fall.
Der Abend losgeht.
Ja. Ja, ja.
Was macht man über den Tag?
Das kann ein Segen sein, das kann natürlich auch, wenn man wie gesagt nicht so richtig weiß, irgendwas mit sich anzufangen, kann es natürlich auch ein bisschen nervend sein. Aber das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied mit dem Nightliner unterwegs zu sein, weil man einfach auch noch Dinge abseits der Musik machen kann, denn wenn man mit dem Sprinter unterwegs ist, verbringt man ja eigentlich den Tag auf der Autobahn, so, um dann da irgendwie anzukommen und dann ist man meistens ein bisschen spät, weil irgendwo ein Stau war und dann ist ein bisschen mit Essen und dies und das und dann ist alles quasi, staut sich so ein bisschen so die Zeit, die man dann noch hat und dann wird es nämlich auf einmal hektisch und man muss alles ausladen und aufbauen und schnell Soundcheck und dann schnell das Essen und dann ist eigentlich schon Einlass, ach scheiße, Merch noch aufbauen und dies und das und dann ist, sage ich jetzt mal, so eine entspannte Vorbereitung, sage ich jetzt mal, über Stunden oder was man so, was vielleicht einige auch tun, sich da so vorzubereiten, gar nicht so gegeben. So, also von daher ist es ein großer Unterschied, wenn du einen ganzen Tag hast und dich vielleicht dann auch sportlich betätigen kannst oder sowas,
aber
dass,
die
du,
Frage,
dann,
die Frage,
dass du dann fit bist.
Also, die, also definitiv schöner und besser für den Körper, aber macht man das am Ende auch? Oder ist, kommt es, man an so einen Tourdross irgendwie so?
Ja, das kann beides irgendwie so passieren. Es ist mir zumindest persönlich beides schon passiert, dass du irgendwie so in Tourtrott kommst und wirklich gar nichts machst und das dann vielleicht auch irgendwie als gut befindest oder so oder irgendwie gut tut. Wenn aber so eine gewisse Energie vielleicht herrscht, dass du vielleicht einen Joggingpartner in der Gang, in der Band oder in der Crew hast oder sowas, dann kann man sich gegenseitig da eigentlich immer so ganz gut anstacheln oder irgendwie mal so ein bisschen pushen, wenn der eine oder andere keinen Bock hat oder so. Also da bin ich zum Beispiel mit meinem Frische-Mische-Partner bei den Monsters, mit Labinski, gerne auch mal so, dann sind wir täglich eigentlich laufen gegangen, so eine kleine Runde oder irgendwie sowas. Und tut ja auch fürs Hirn so mal ganz gut, weil man irgendwie diesen, den Busparkplatz und den Club, diese 100 Quadratmeter, mal irgendwie verlässt, was man sonst gar nicht so getan hätte. Und öfter ist es das Grün dichter, als man denkt.
Sehr schön gesagt. Ja. Und ich glaube, es macht schon auch absolut Sinn, sich dann erstens A zu bewegen für Körper und Geist, aber auch B wahrscheinlich ist schon auch ganz geil, wenn man so auch mal Städte wahrscheinlich auf der Tour irgendwo ein Stück weit auch kennenlernen und annehmen kann.
Ja, also es ist, da sind die Menschen grundverschieden. Also einige sind da sehr grundsätzlich kulturinteressiert oder gucken sich dann tatsächlich auch die Städte an. Und für andere ist es völlig Wurst und man bleibt irgendwie so in dieser Comfort-Zone, sage ich jetzt mal so, wo du immer irgendwie auf dem Kühlschrank oder auf das Buffet zugreifen kannst, hast dann irgendwie deinen Bus, kannst nochmal pennen, machst noch dies, machst noch das, was weiß ich, wenn man noch kreativ ist oder so, kann man auch sich noch zusammensetzen und irgendwie an neuen Sachen basteln oder sowas und es kann sein, dass der andere dann zurückkommt von einer fünfstündigen Städtetour, sage ich jetzt mal so, weißt du?
Das stimmt eigentlich. Eigentlich könnten doch die neuen Lieder doch schon direkt auf Tour entstehen.
Auf jeden Fall, tun sie auch.
Ist das so?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Also das ist, dass man, man verbringt ja quasi selten, zumindest ist es, wie gesagt, bei mir so, selten so viel Zeit miteinander wie auf Tour. Man probt dann irgendwie gar nicht mehr so viel. Und das ist eigentlich eine sehr wertvolle Zeit. Und wenn man die dann auch so bewusst wahrnimmt und annimmt, ist das auch gerade so fürs Kreativsein auf jeden Fall ein sehr guter Moment. So, weil man natürlich auch so abgeschnitten ist von seinen, ich sag jetzt mal, alltäglichen Pflichten oder Umgebung oder sowas, weißt du? So, das ist ja so ein bisschen Tourlaub auch irgendwie. Und da kann man so, ja, anders abschalten als zu Hause.
Also das ist so, ich glaube, ja, also so dieses Miteinander, wie du gerade auch sagst, ich glaube, das muss ich dann wahrscheinlich auch irgendwie gesund die Waage halten, weil ich glaube, man braucht dann wahrscheinlich auch zwischendurch mal die Stunden für sich so, weil man ist ja dann unter Umständen auch 2-3 Wochen wirklich nur miteinander und aufeinander und überhaupt.
Auch das ist möglich mit dieser ganzen Nightliner-Sache, dass man so ein bisschen so für sich halt auch den ganzen Tag dann oder mal irgendwie nachmittags oder wie auch so immer verbringen kann. Und bei diesen Sprintertouren ist es halt gar nicht so. So, weil man hat normalerweise eigentlich auch, wenn man Glück hat, hat man ein Einzelzimmer, aber eigentlich sind es immer Doppelzimmer. So, und du bist irgendwie im Doppelzimmer und dies und das und dann steigst du in den Bus ein und da sind alle dann dabei und dann ja, kommst du an, lädst du aus, machst du dies, machst du das und das Konzert und du bist quasi nie alleine.
Nie alleine, so. Ja. Das stelle ich mir auch heftig vor. So. Also ich habe auch gelesen, es gibt tatsächlich auch Bands, die dieses Bus- und Nightliner-Ding trennen, so dass zwei Leute in der Band mit dem Bus fahren, mit dem Nightliner und zwei Leute quasi mit Auto oder wie auch immer hinterher fahren, weil ich glaube, Togodronic hatten das erzählt, dass es da so ist anscheinend, dass zwei Leute es bevorzugen, in der Band in Hotelbetten und in Ruhe zu schlafen und am nächsten Tag ausgeschlafen irgendwo hinzufahren und der andere Teil der Band irgendwie sagt, nee, ist ganz geil, ich komme morgens hin, fahre mit der Crew im Nightliner und kann mir dann halt die Stadt nochmal in Ruhe angucken.
Genau.
Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch das Gesündeste, was man machen kann, bevor man die eine Seite zu dem zwingt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein Privileg, wenn man sowas dann machen kann, weil das natürlich auch irgendwie, ich sage jetzt mal, zusätzliche Kosten irgendwie verursacht, wenn man dann irgendwie ne so ein bisschen irgendwie ausgefeiltere Reisegeschmäcker irgendwie dann auch da bedienen will oder sowas. Und das klingt natürlich nach einer guten Variante, dass dann alle fröhlich sind und abends ein gutes Konzert spielen, weil sie alle ihren Tag so verlebt haben, wie sie wollten. Ne?
Daher würde ich sagen, begeben wir uns doch da auch mal direkt in die Telefonschoker mit rein und hören mal so, was da so Vorzüge von den Fortbewegungsmitteln sind.
Ja, also das Thema Schlafplatz ist auch so eine Wissenschaft für sich. Da hat jeder, glaube ich, auch so seine eigenen Vorzüge. Ich persönlich finde, glaube ich, in erster Linie den Nightliner am coolsten, weil also das ist der Bus, wo quasi alle drin schlafen können, diese großen Reisebusse, weil man irgendwie seinen eigenen Space hat, den man auch über die Zeit schon so hergerichtet hat und man hat sein Buch da liegen und es ist irgendwie, riecht schon nach einem, die Koje. Es ist immer schön dunkel, kühl und man ist schon an dem Ort, wo man hin muss, wenn man aufwacht, beziehungsweise man ist an dem Ort, wo man schon ist, wenn man ins Bett geht. Man muss nicht immer zu irgendwelchen Hotels check-in, check-out, zu irgendwelchen Frühstücksbuffets und fremde Menschen sehen, was oft irgendwann echt nervig wird, wenn man einfach so müde ist und sich dann immer mit so Leuten unterhalten muss, die man noch nie gesehen hat, in irgendwelchen random Hotels. Ja, da finde ich gleich den Nightliner eigentlich am schönsten, weil man so unter sich ist und man einfach deutlich länger pennen kann und einfach schon aufsteht und ist quasi an dem Club, wo man spielt am Abend, kann dann auch so ein bisschen seine Zeit so verbringen, wie man möchte. Nochmal duschen gehen, ein bisschen spazieren gehen oder Sport machen, was weiß ich, was man halt irgendwie Bock drauf hat. Und es kann auch jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden, weil man nicht die ganze Zeit im Sprinter auf der Autobahn sitzt. Deswegen bin ich ein großer Nightliner-Verfechter, auch wenn das leider die teuerste Variante ist, in den meisten Fällen.
Sehe ich auch so.
Ist so, glaube ich, auch am bequemsten auf jeden Fall. Und ich glaube, so dieser, wie ist der Kontakt mit Hotelgästen? Das fand ich jetzt ganz interessant, diesen Aspekt. So dieses Ding, also man wirkt wahrscheinlich schon auch immer so ein bisschen als gehört man nicht so ganz zum Frühstücksbuffet eigentlich im Vergleich zum Rest. Ein bisschen
High-O-Pie-mäßig natürlich, weil man irgendwie, weil der Arbeitstag natürlich bis in die Nacht ging und man dann dementsprechend aussieht, wenn man zu einer Tageszeit frühstücken soll, die, sag ich jetzt mal, für in einem anderen Rhythmus stattfindet, so, weißt du, so. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem an dieser Hotelsache, weil es halt, das Frühstück gibt's ja nicht irgendwie von 12 bis 14 Uhr oder sowas, weißt du, was dann eigentlich so sein müsste, weil man dann ja noch nach dem Konzert, wie Lukas das auch sagte, dann ja noch einchecken muss und es stimmt irgendwas nicht und dann muss auch mal ein halbes Stündchen da irgendwo warten oder irgendwer ist vor dir oder irgendwie so. Der Kontakt, sage ich jetzt mal, zu Hotelgästen, weiß ich nicht ganz genau. Ich versuche es dann so ein bisschen, glaube ich, irgendwie so das, mein Ding da irgendwie so zu machen. Aber es ist natürlich so, dass du auf jeden Fall öfter auch mal so auf solche Menschen oder irgendwie den Herrn oder die Dame, die in der Lobby arbeitet oder sowas, bist du mal so angewiesen und musst irgendwie Fragen stellen und man tüdelt da so ein bisschen rum. Und das kann ich sehr, 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 sehr unterschreiben, was da Lukas gesagt hat, dass es irgendwie sehr angenehm ist dann, wenn du mit deiner Reisegruppe fährst, da fährst du ja auch so ein bisschen mit so einem Stück zu Hause durch die Gegend, sag ich jetzt mal so, weißt du, und so ein bisschen mit deinen Leuten dann irgendwie da unterwegs und das ist gerade, weil sich die Umgebung natürlich immer ändert, dann ist es schön, wenn man zumindest irgendwie so seine Leute dann um sich rum hat. Also, so.
Die dann in der Regel natürlich nicht die Fremden sind.
So, genau. So, genau.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, und zu den Leuten, die dann natürlich mit dir auch unterwegs sind auf der Tour, gehört ja dann unter Umständen auch die Vorband.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir bei so einem Thema, das ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Kiste, kann ein Segen sein, kann aber auch, glaube ich, unfassbar übel werden so als Vorband, weil die Leute ja in der Regel für die Hauptband bezahlen und oftmals auch mit der Vorband weniger in Kontakt kommen wollen, vielleicht auch. Du hast ja oft auch Vorband gespielt oder warst auch als Solokünstler, als Support Act unterwegs. Daher generell, wie läuft das überhaupt ab? Wirst du gefragt, um irgendwo mitzufahren oder meldest du dich irgendwo und schreibst Leute an und sagst, hier, ich habe da Bock, irgendwie mit auf Tour zu gehen?
Also es hat sich eigentlich bei mir dann irgendwie so ergeben, durch die Kontakte zu den anderen Bands, sag ich jetzt mal so, wenn das irgendwie dann passte oder in verschiedenen Konstellationen oder ich dann mal mit der Bummgitarre als Solokünstler oder so, dass es dann irgendwie auch angenehm ist, quasi, dass man schnell abgebaut ist als Vorband oder so, dass man nicht so viele Betten verbraucht oder irgendwie so, weißt du, so, das ist auf jeden Fall ja auch ausschlaggebend und da muss man sich gut verstehen und so. Es ist auf jeden Fall gern gesehen, wenn der Umbau dann nicht, wenn man vor allen Dingen für die Vorband am liebsten nichts umbauen muss, als Hauptband quasi.
Okay.
Weißt du? Wenn sich die Vorband dann davor baut, dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, fahren die in dem Bus der Hauptband mit oder müssen die einzeln fahren, weil die dann auch Equipment dabei haben, irgendwie anderes Zeug als die Hauptband oder teilt man sich was, ist man so gut befreundet oder guckt dann der Techniker der Hauptband ein bisschen streng und ein bisschen schief, wenn er sagt, nee, ich mache hier irgendwie, weißt du, so der Backliner oder irgendwie sowas, weißt du, so, das ist, ja, es kommt so ein bisschen auf die Konstellation an, wie eng man miteinander ist, weißt du, so.
Ja, ich glaube, du bist wahrscheinlich mehr mit befreundeten Bands wahrscheinlich auch auf Tour gewesen.
Aber du meintest natürlich auch so ein bisschen auf diese Reaktion mit dem Publikum.
Ja, ja, das ist so dieses...
Jetzt fällt es mir wieder ein.
Auch da will ich natürlich hin, weil auch da gibt es ja schlimme Geschichten. Man sagt ja immer so, bei den größten Bands sollte man eigentlich umgehen, Vorband zu werden, weil so gerade im Sinne von so in Deutschland größte Bands, im Sinne von Hosen, Ärzte, Rammstein und Co. muss es wohl wirklich als Vorband der absolute Kraus sein.
So ja, und vor allen Dingen, ganz schlimm wird es, wenn du die zweite Vorband bist. Weißt du, was die Leute dann nicht wissen. Dann ist es noch so eine gewisse Gnade herrscht dann irgendwie so für die erste Vorband. weil man weiß, danach geht's ja dann wirklich los. Aber dann kommt die zweite Vorband und man weiß, es wusste es nicht so richtig so als Publikum. Und da wird's dann schon ein bisschen, da musst du eigentlich sehr überzeugend sein, dass du das noch irgendwie halbwegs irgendwie durchstehst. Aber ich muss sagen, dass ich Vorband sein oder Support spielen liebe ich auf jeden Fall sehr. So, wenn die Leute, wenn man auf die Leute trifft, die, ich sag jetzt mal, schon noch freundlich sind in dem kleineren Bereich und nicht alle die Karte von der Hauptband hochhalten und irgendwie buhen dann irgendwie oder so, weißt du, sondern, aber damit sie das auch nicht tun, gehört natürlich zu dem Konzert auch noch eine gewisse menschliche Überzeugungsfähigkeit oder Kraft oder Versuche da irgendwie dazu. Und das finde ich eigentlich immer, wie gesagt, zu dem eigentlichen Konzert zusätzlich noch irgendwie sehr interessant. Und ja, also so ist es, kitzelt einen so ein bisschen heraus. So.
Ja. Ja, ich glaube, das ist dann bei dir, wie gesagt, du hast dann dieses Ding bei Größen wahrscheinlich auch von Konzerten, wo man sagt, du kannst auch schön mit den Leuten noch interagieren und kannst so ein bisschen darauf eingehen und jeder sieht dich auch und hört dich, aber du hast ja auch in einer der, ich glaube, es war die erste Folge mit dieser Geschichte mit Herbert Grönemeyer, glaube ich, irgendwie im Stadion gesprochen. Wie wird man als Vorband von Herbert Grönemeyer-Fans aufgenommen? Ist es so, man läuft halt so und es ist den Leuten mehr oder weniger egal?
Ja, egal bis, ach, das ist ja schön, jetzt geht's mit der Musik los. Ja. So ein bisschen so, okay. Ne? Und dann, ich habe ja da selber nicht gesungen, quasi nur Chöre oder was. Es war eine Sängerin, für die ich in der Band quasi Gitarre spielte oder in dem Akustiktrio oder was. Und sie sang denn da die schönen deutsche Poplieder oder was. Und es war ein wohlwollender Applaus. Und ja, wie gesagt, eigentlich so, ach wie nett. Und jetzt geht's langsam los und irgendwie so. Und nachher Herbert und hier Mann mit der Zuckerwatte. Und so ein bisschen eher so ein Feeling.
So ein Feeling, okay. Also ich habe mich nämlich auch mal wieder schlau gemacht, was so Vorbands von ertragen großen mussten. Künstlern nicht ertragen mussten, sondern generell, wer mit wem so auf Tour gegangen ist.
Okay.
Und auch da interessant, wie zum Beispiel The Monkees, die ja mit ihrem Welthit I'm a Believer in den, ich glaube so Ende der 60er unterwegs waren, holten sich einen aufstrebenden jungen Gitarristen mit als Support Act ins Boot, Jimi Hendrix. Und Jimi Hendrix hat als Vorband seine Show, wie auch später natürlich, schon voll und ganz abgezogen und hat alles in Flammen gesetzt, so dass die Monkees gesagt haben, nach zwei Konzerten, machst das schon ganz gut.
Super, aber vielleicht irgendwie
vielleicht woanders.
Ja, nicht in dem gleichen Ort,
genau,
wie wir an dem
Weil
Tag.
Die Fans, also wirklich, das waren, die Leute waren so, so begeistert von ihm als Künstler schon, dass danach beim Hauptkonzert tatsächlich gar nicht mehr so viel los war. Ich meine, das ist halt wirklich dann auch so das Beste, was dir, glaube ich, als Voreact passieren kann, dass du so angenommen wirst, dass du die Leute definitiv dann auch natürlich im Anschluss auf deinen Konzerten siehst, weil das ist ja, glaube ich, auch so dieses Hauptding erstmal, warum man das Ganze auch macht, um auf einfach gesehen zu werden.
Natürlich, und natürlich.
Um neue Leute anzusprechen. Und anders kann es laufen, Rolling Stones haben die Band The Jay Gales Band mit auf Tour genommen. Dort spielte ein junger Mann namens Prince.
Ach so, ja.
Und mit dieser Band anscheinend noch nicht ganz so gesegnet, weil die Band hat dann irgendwann selber gesagt, sie fahren nicht mehr weiter mit, denn sie wurden bereits nach 3 Liedern gnadenlos ausgebuht von den Stones-Fans. Ja, wahrscheinlich hätte der ein oder die andere heute dann im Wissen, dass der Prince mit auf der Bühne steht, anders gehandelt, aber auch da kam es dann zum vorzeitigen Ende. Sehr schön fand ich auch Konstellation Toto, die uns ja alle durch ihren Hit Africa bekannt sind, als Vorband The Ramones.
Ach,
fand
so,
ich auch,
ja, schön.
Auch sehr schön und passend. Ramones wiederum holten sich auf ihre Abschiedstournee in den 90ern Rammstein als Vorband mit auf Tour. Fand ich auch ziemlich heftig. Und auch schöne Konstellation, U2 93 nahmen die Hosen direkt aus der damals, die Toten Hosen waren quasi auf Clubtournee und kamen dann direkt aus dem Club in die großen Stadien in Deutschland und spielten für U2 Vorband. Also auch das ist, glaube ich, auch eine Hausnummer, die man so.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Auch da einiges los und Also schöne Konstellation, wäre ich manchmal gerne dabei gewesen, so auch zu sehen, wie die Reaktionen so im Publikum sind auf vieles, was da passiert.
Da muss ich auch an eine Geschichte von Fred Timm denken, der war bei Bad Religion Anfang der 90er im Docks hier in Hamburg.
Ja, ja.
Und da war eine Band, die kannte man jetzt nicht, irgendwie so ein Punkrock-Trio oder was, Green Day hießen die. So, und die haben halt Vorband gemacht und da war es wohl auch so, dass eigentlich nach dem Konzert von Green Day alles gesagt war an diesem Abend für
auch
alle
so,
Leute.
Weil ja.
Alles natürlich Bad Religion-Fans, ist klar so, aber es war wohl allen im Raum klar, wir haben hier gerade was gesehen, was wir hin und wieder, also da explodiert was.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So.
Ja, das ist, manchmal hat man dieses Gefühl so bei den Vorbands, das muss ich, also bei einer Sache, bei der ich damals so gespürt oder schon gemerkt habe, dass das definitiv auch keine Vorband mehr bleiben wird, ist, ich habe damals Kraftklub im Vorprogramm von den Beatsteaks gesehen und das war auch so die Präsenz damals, die da so auf der Bühne stattgefunden hat, plus das, dass du gemerkt hast, was es vorne mit den ersten Reihen schon anstellt und war so klar, okay, schön, dass ich das jetzt noch die 20 Minuten gesehen habe, aber bald dann eher für 20 Euro für 2 Stunden.
Ja,
so,
ja. Ja, auf
so.
Jeden Fall.
Also das war da auch schon zu spüren und daher als die Frage, Vorband fährt mit im Nightliner oder fährt extra? Wie ist das geregelt? So auf Tour?
Kommt drauf an, wie man befreundet ist und auf was man irgendwie Bock hat. Es kann sein, dass ihr Hauptband ihr lieber 2-3 freie Betten hat für irgendwelche Koffer und die Vorband nur eine dazu organisierte, von Labelseite dazu organisierte Vorband ist, die man gar nicht so kennt und natürlich fahren die dann in ihrem eigenen kleinen Bus irgendwie hinterher oder dies und das. Wir sind damals mit das Pack sehr viel bei den Ohrbooten mit dem Nightliner mitgefahren, so. Weil wir auch nur 2 Betten verbraucht haben und wir sehr gut befreundet waren oder sind oder wie auch immer. Und wir waren eine Reisegruppe quasi. So, es gehörte halt so dazu.
Das war auch stark dann, ja.
Ja, sensationell. Ja. Sensationell, weil es auch irgendwie auch menschlich total erfrischend ist, wenn du quasi auch mit den, wenn die Band sich quasi vermischt, auch dann so vorm oder nach dem Konzert oder so. Das ist irgendwie.
Ja, weil man ja auch schon teilweise so Sachen hört irgendwie, dass viele Bands sich ja sogar einkaufen, so als Vorband.
Ja.
So, und dann wirst du wahrscheinlich auch dieses Gefüge dann niemals kriegen, so, weil sich die Bands da wahrscheinlich weniger mischen werden, so.
Vielleicht zufällig dann, weil man sich gut versteht, aber sich nicht vorher kannte oder was weiß ich, aber ich meine, es ist ja auch ein probates Mittel, wenn man sich irgendwie einkauft oder sich einkaufen lässt oder das Label einen gewissen finanziellen Batzen denn auf die Band setzt und sagt irgendwie bei der und der Truppe irgendwie solltet ihr besser mal Vorband spielen und dann musst du dich da irgendwie dann einkaufen auf ein paar Termine, wenn danach dein Klug deine eigene Tour dann irgendwie im Club gebucht ist oder so, kann das natürlich auf jeden Fall Sinn machen, deswegen macht man es ja eigentlich so, ne? Aber viel schöner ist es natürlich, wenn man irgendwie mitfahren darf.
Ja,
oder
ja.
So, weißt du?
Ja, aber für mich als Außenstehender ist es irgendwie so, hört sich erstmal krass an, ich bezahle Geld dafür, dass ich spielen darf, ist so okay.
Ja, aber du bezahlst natürlich Geld, dass du vor den Leuten, die Geld bezahlt haben, für was anderes spielen darfst, die aber grundsätzlich tendenziell in dem Interessenbereich sein könnten, in dem du stattfindest, so. Ne? So.
Ja, ja, aber
eigentlich so, wie gesagt, wenn du dann, eigentlich kannst du ja deren Fans auf deine Seite ziehen. Heißt ja nicht, dass sie dann gegen, weißt du, so wie Green Day oder wie du sagst, bei Kraftklub merkst du dann schon irgendwie schon seinerzeit, dass es irgendwie hier was irgendwie so passiert. Das ist ja auch für die Leute gut. Da sehen die eine gute neue Band oder was weiß ich. So, weißt
du? Ja, im besten Fall hast du natürlich Glück, ja, dass das passiert.
Genau.
Hab auch gelesen, es gab tatsächlich auch Bands, die sich Leute einfach geholt haben, die eine halbe Stunde Holz gehackt haben auf der Bühne. Mhm. Auch das gab es anscheinend schon. Ich weiß nicht, wie da die Gage ausgefallen ist oder ob man Geld bezahlt hat, dass man Holz hacken darf.
Oder was gekriegt hat. Es gibt natürlich auch die andere Variante, wenn irgendwelche Bands den Laden nicht voll kriegen oder den Saal nicht voll kriegen und dann wird ein bisschen dann rumorganisiert, welche Band, kleinere Band oder was weiß ich, man noch dazu holen kann, denen man dann auch eine gewisse Gage bezahlt, weil die dann noch ein paar Karten irgendwie verkaufen. Weißt du? So.
Fernab von dem, welchen Deal man am Laufen hat, ist natürlich wichtig, wie kommt man von A nach B und ob die Band mit drin sitzt oder nicht, aber wie Hirsch am liebsten von A nach B reist, hören wir jetzt.
Zur Reise, das hat sich bei uns massiv geändert nach der Pandemie. Wir hatten früher immer einen eigenen Bus, so einen Sprinter, wo wir alles drin hatten, sind damit dann immer sehr fleißig durch die Gegend gefahren. Ich meistens auch dann sehr viel selber. Da haben wir dann in Hotels gepennt, überall vor Ort. Der ist uns aber in der Pandemie abhanden gekommen, beziehungsweise wurde von der Polizei aus im Verkehr gezogen. Und seitdem sind wir überwiegend mit dem Nightliner unterwegs. Das heißt, wir schlafen eben auch in dem Bus und sind praktischerweise nächsten Tag einfach schon da, wo man hin muss. Und müssen selber nicht mehr so viel bei vollem Bewusstsein diese Autobahn fahren, die wir ja wirklich einfach vorher 20 Jahre Kilometer für Kilometer selber abgefahren sind. Das heißt, genau, das ist überwiegend jetzt Gott sei Dank in anderen professionellen Lenkradhänden.
Ja.
Und das stelle ich mir auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr anstrengend vor. So am nächsten Tag immer dieses, für den, der den Bus dann auch steuern muss, weil es ist ja dann auch schon mal unter Umständen sechs, sieben Stunden Arbeit, erstmal den Bus von A nach B zu bewegen.
Auf jeden Fall. Du hast dann die Verantwortung und ja auch, wer fährt noch nach dem Konzert und so, weißt du, du hast jeden Tag irgendwelche Diskussionen. Und wie gesagt, das Allerbeste ist, was auch Hirsch eben erwähnt hat, dass du aufwachst und bist wie in die nächste Stadt gebeamt. So, weil du einfach diese zehrenden Stunden, kraftzehrenden Stunden auf der Autobahn im Sprinter irgendwie einfach nicht mehr hast. Das ist wirklich sensationell. So.
Was dann aber vielleicht auch wiederum wegfällt, sind natürlich auch die sensationellen Geschichten, die vielleicht in Unterkünften passiert.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, das andere Zuckerstückchen, was ja, es vielleicht noch gibt, so, weil du als Band natürlich dann wahrscheinlich auch, du verbringst, glaube ich, auch einen Bus, die sind ja auch recht schön ausgebaut, so mit, dass man da auch abends noch ein bisschen länger zusammen sitzen kann und so und beisammen ist. Aber ich glaube, so Hotel dann nachts vielleicht, gibt es ja vielleicht auch die eine oder andere Geschichte, die man da erlebt, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Ist dann aber eher so, finde ich, dass es so im Nightliner noch ein bisschen netter ist, weil auf jeden Fall alle irgendwie gemeinsam noch da so bleiben. Beim Hotel ist es dann auch öfter so, dass einige der Gruppe dann doch sich schon hinlegen oder sowas und dann bist du dann nicht mehr mit der ganzen Gruppe irgendwie unterwegs. Das finde ich in dieser Nightliner-Sache, aber im Hotel kann man natürlich auch sag ich jetzt mal, Partys feiern, die man dann wiederum im Bus nicht mehr feiern kann und durch die, was weiß ich, so weißt du, so.
Es ist wahrscheinlich auch Typfrage dann, wie du dann abends auch ins Bett kommst, weil ich kann mir so vorstellen, so nach dem Konzert, so Adrenalinpegel ist weit oben so, der eine kann sich wahrscheinlich auch eine Stunde später einfach schon ins Bett legen und macht die Augen zu und andere brauchen halt noch 5 Stunden, um runterzukommen wahrscheinlich.
Genau, aber aufstehen müssen alle gleichzeitig, weil es um 9.30 Uhr irgendwie der Sprinter weiterfährt oder halt am nächsten Tag ist halt irgendwie der erste ernsthafte Termin 16.30 beim Soundcheck oder so, weißt du? So, also schon echt ein krasser Unterschied.
Und die klassischen Hotelgeschichten mit so Stühle aus dem 33. Stock werfen.
Ja, also da musst du schon richtig anzünden. Gut drauf sein, ne? Weil du ja weißt, dass du das alles bezahlen musst. Weißt du, da kommst du eigentlich, sage ich jetzt mal so, in dem Rahmen nicht so richtig drauf, wenn du sagst, du bist froh, dass du ein Hotelzimmer hast. Wenn du das jetzt auch noch zerklopst, weißt du, dann merkt das auf jeden Fall der Veranstalter, denn da wird als erstes angerufen, so, weißt du, was ich meine? Und dann kannst du in dem Club auf gar keinen Fall mehr spielen und das willst du ja als junge Band. Ja. Es sei denn, du bist so beballert, dass alles scheißegal ist, weißt du, so? Aber, also,
ja,
Ausnahme.
Also, so. Also ich muss sagen, dieses Ding dann mit, dass Leute nicht mehr spielen dürften, davon, wir haben über den legendären Museumskeller gesprochen und auch da scheint die ein oder andere Band auf Listen zu stehen,
tatsächlich,
dass die auch dann in dem Hotel oder in dieser Ferienunterkunft dann auch nur nicht eine Nacht waren.
Ja, verstehe.
Und das sind auf jeden Fall so diese Dinge. Ich glaube, man stellt sich das, glaube ich, auch viel heftiger vor, so als Außenstehender wie mich. So ist halt immer, du hörst irgendwie, Axl Rose hat das gemacht und Slash hat was auch immer angezündet.
Ja, oder allein, so, also die Sachen kaputt hauen, die alle Geld kosten, wenn halt Geld keine Rolle spielt, sage ich jetzt mal so, dann fällt es einem vielleicht sogar auch noch leichter. Oder wie Nirvana denn seinerzeit irgendwie immer die Instrumente zerhauen haben, was aber, glaube ich, in irgendeinem Vertrag stand oder sowas mit ihrem Label oder irgendwie sowas, dass wenn irgendwie was kaputt geht auf Tour oder mit der Versicherung oder so, dass sie das dann irgendwie immer neu kriegen oder sowas. Oder irgendwie war so eine, auch wieder so eine Halbwahrheit-Geschichte, dass so nach dem Motto, morgen gibt's eh neu. Und wir haben dann irgendwie, da brauchen wir keine Zugabe mehr spielen und überhaupt, das ist eine geile Sache. Und dann haben die das halt immer zerkloppt. Das würde gerne, glaube ich, auch eine junge, aufstrebende Band auch immer so machen. Nur es muss man dann jeden Tag eine neue Gitarre kaufen. Und das ist halt einfach, weißt du, und so ein bisschen so so auch mit dem Hotelzimmer, dass du sagst, so, ich könnte das jetzt hier auch irgendwie kaputt machen, aber das wäre, das geht dann ein, zwei Mal, ist es dann witzig und dann merkt man, das funktioniert ja insgesamt aber dann gar nicht eigentlich, ne?
Schon mal gemacht oder war die Versuchung da, so auf der Bühne, so Gitarre mal so...
Eine Gitarre zu zerhauen.
Zerhauen oder irgendwas anderes auf der Bühne kaputt zu machen, so zum Abschluss des Konzerts?
Nee, ich glaube, ich habe so ein Instrument zerkloppen, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
Ich glaube, ich würde so an, also mir so mal irgendeine Billiggitarre irgendwie bei eBay Kleinanzeigen für 10 Euro kaufen und mit der spielst du dann so das letzte Lied und dann...
Letztens hatte mein Bruder irgendwie eine irgendwo so bei irgendeiner Wohnungsauflösung oder was weiß ich, hatte er noch so ein, zwei Gitarren. Eine war ganz gut, die habe ich dann gern genommen. Und die andere war dann eigentlich reif fürs Lagerfeuer. Das war kurz vor Ostern oder sowas. Okay. Und die hat er dann so aus Freude ein kleines Video gemacht in seiner Einfahrt da irgendwie dann auch so zerhauen. Und es durchzuckte mich. Ich hatte sie vorher gespielt und sie war nicht spielbar mehr und es ist alles gut und die kann aufs Lagerfeuer so ungefähr. Aber dann wirklich das Ding zerhauen ist so ein bisschen so, ja, warte, nee, es tut ein bisschen,
dann doch
tut ein bisschen weh. So. Ja. Ja.
Dass es nicht mehr ganz so weh tut am Tag danach, würde ich sagen, hören wir nochmal rein, wie unsere Kollegen und Telefonjoker reisen, denn auch da kann es ja unter Umständen so sein, dass es einem am nächsten Tag besser oder schlechter geht, je nachdem wie man reist und wie man schläft vielleicht auch.
Frage 6. Wie reist du von Ort zu Ort auf Tour? Wird ein Schlafplatz vor Ort bevorzugt? Also wir reisen meistens mit LeFly mit einem Sprinter und brauchen dann Schlafplätze vor Ort und genau. Da ist dann immer irgendwie, ja, so ein Hotel ist schon was Schönes auf jeden Fall. Aber auch sehr viel in so Band-Apartments gepennt. Das kann auch sehr schön sein. Und, aber ja, da wir jetzt noch nicht so oft zusammen mit einem Nightliner unterwegs waren, würde ich sagen, das wäre schon eigentlich auch mal wieder schön und würde ich fast bevorzugen. Denn man hat dann ja doch irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit vor Ort, ne? Wenn man da ankommt, recht früh, dann kann man da nochmal joggen gehen oder was. Genau. Aber soweit zu dem Punkt. Genau.
Ich glaube, beim Thema Joggen gehen musste Schmittelfinger selber so ein
muss
bisschen
selber lachen. Ja, ist richtig.
Ja, die Idee war ganz gut, aber außer dieses ohne Schmerzen aufwachen, im Nightliner hat man wahrscheinlich auch einfach den Vorteil, du kannst auch liegen bleiben, so lange wie du möchtest morgens. So, und
auf jeden Fall.
Dadurch wahrscheinlich auch. Ja,
das ist ein absoluter Knaller. Keiner musste fahren von der Band. Und du kannst schlafen, solange du willst. So, wenn es normal läuft.
Daher stelle ich mir das, ja, glaube ich, wirklich dann die angenehmste und entspannteste Möglichkeit zu reisen. Und zu guter Letzt hören wir natürlich auch noch, was Jonas uns zu erzählen hat.
Also ich ziehe es tatsächlich vor, mit Nightliner zu reisen. Das hat den Charme, dass man ganz, ganz viel Zeit gewinnt, weil man spart sich quasi den Rückfahrtag. Man spart sich auch Hotels, in denen dann irgendwie für eine Nacht eben ganze Zimmer gereinigt werden und Bettwäsche gewaschen werden muss. Und dann, auch das ist natürlich nachhaltiger, damit zu fahren. Und es ist für einen selber angenehmer, wenn man irgendwie nach dem letzten Konzert morgens um 8 in der eigenen Stadt aufwacht und nicht dann irgendwie noch beispielsweise von Stuttgart nach Berlin fahren muss.
Also, so wie ich höre, und am Ende ist so pro Nightliner wahrscheinlich auf allen Seiten.
Ja, denke ich schon. Und ich denke, ein Hotelzimmer wird man sowieso immer irgendwo mal so haben, wenn man irgendwie ein Festivalwochenende hat oder nur einen Termin oder so, dann lohnt sich dann vielleicht irgendwie der Nightliner nicht oder das liegt irgendwie günstig oder man kann so, weißt du. Und dann Hotel ist auf jeden Fall dann mal super, aber wie gesagt, mit einem Nightliner dieses Aufwachen in der nächsten Stadt ist einfach unbezahlbar so.
Das lasse ich einfach so stehen und bin gespannt, wo wir nächste Woche Dienstag aufwachen.
Ja, es wird eine unbezahlbar schöne Woche, ist mal auf jeden Fall bis dahin.
Ne? Die schöne Woche geben wir euch auf jeden Fall an dieser Stelle mit. Und so. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns positive Bewertungen da lasst. Folgen und abonnieren, klicken nicht vergesst. Und vor allem, wenn ihr nächste Woche natürlich auch wieder dabei seid.
Oh ja, es wird schön.
Bei Tourensöhne Folge 7 nächste Woche schon.
Oh yeah. Oh yeah.
Wir gehen stramm auf Weihnachten zu.
Herrlich.
Und Geschenke gibt's dieses Jahr schon jeden Dienstag. Bis dahin.
Tschüss.